Herzlich willkommen zu Die Woche, der Pfefferminzia-Podcast für Versicherungshelden. Mein Name ist Karin Schmidt.
Und ich bin Andreas Harms. Hallo.
Jede Woche gibt es hier von der Redaktion was auf die Ohren.
Hier kommen die wichtigsten Themen der Woche, die unsere Branche und uns bewegt haben.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 241 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 10. Oktober 2025. Und diese Themen haben wir heute für Sie.
Im Smalltalk sprechen wir über Fondspolicen und was es da denn so Schönes Neues gibt.
Mit Alexandra Markovic-Sobau, Vorständin der Signal Iduna, sprechen wir über den neuen PKV-Tarif des Versicherers.
Und in den News der Woche sparen die Deutschen aus Angst vor der Zukunft am Versicherungsschutz. Die Kommunen wiederum sparen am Elementarschutz. Die Preise für Autoersatzteile sind weiter gestiegen, was jetzt auch nicht so richtig wundert, und setzen die Kfz-Versicherer unter Druck. Und die Deutschen vergleichen Versicherungen am liebsten, tja, wo nur. Aber vorerst aus der Redaktion.
Machen wir einen Schmolltalk.
Schmolli-Talki.
So, Scholle. Das Heft ist beim Drucker letzte Woche vor dem Feiertag in Druck gegangen. Es war ein bisschen hakelig dieses Mal.
Das sieht man im Heft aber nicht an.
Das sieht man im Heft natürlich nicht an, aber wir waren etwas spät beim Drucker.
Ja. Ups. Es sind überall Haken drin.
Dann sehen Sie mal, es läuft nicht immer alles so glatt. Aber wir werden trotzdem on time erscheinen.
Gott sei Dank. Haben wir eigentlich hier schon mal den Running Gag von Heftmachern erzählt?
Ich glaube nicht.
Nee, das ist, liebe Hörerinnen und Hörer an den Hörgeräten, das ist nämlich so, wenn es mit dem Heft mal so richtig nicht gut läuft und Abgaben nicht eingehalten werden und das wird alles so eng am Ende, also eigentlich wie jedes Mal, dann ist dann der Witz, mal gucken, ob wir Raum für Notizen haben. So nennt sich das nämlich, wenn dann weiße Seiten drin sind, wenn Sachen nicht drin
aber
sind.
Auch dieses Mal ist kein Raum für Notizen, wir haben wieder alle Seiten voll.
Nein, Sie müssen leider einen Zettel beilegen und da dann Ihre Notizen drauf clearen, schreiben, was auch immer. Ne, also Raum für Notizen ist leider wieder nicht drin. Wir haben es dann doch geschafft.
Aber, der Scholle hat in diesem Heft eine schöne Geschichte auf dem Tisch gehabt, nämlich zu fondsgebundenen Rentenversicherungen, also Fondspolicen.
Voll Fondspolicen.
Und was sich denn da so tut. Und im ersten Satz oder im zweiten Satz direkt las ich Trade Republic, also einen dieser Neo-Broker. Und jetzt möchte ich und doch bestimmt alle Hörerinnen und Hörer an den Apparaten wissen, was hat das denn mit Fondspolicen bitte zu tun?
Der Feind aus der Hölle. Der Feind aus der Hölle. Ja.
Wie mischen die denn da mit?
Jetzt muss man mal sagen, so diese Neo-Broker, ne? Trade Republic und wie heißen die anderen alle hier? Weiß ich nicht, irgendeins mit 24 noch. Die haben ja eine gute und eine schlechte Seite, ne?
Wie das meistens so ist.
Ja. Nee, ich habe nur gute Seiten, aber
ich habe nur schlechte. Gut, gleich mal so aus.
Siehst du, im Schnitt haben wir eine gute und eine schlechte Seite. Schmidt, aber die gute Seite ist natürlich, diese Trade Republics dieser Welt bringen die Leute an den Investmentfonds ran.
Ja, das stimmt. Ne?
Indem sie es einfach machen, indem sie es sehr, sehr günstig machen. Ich hasse das Wort billig, ne? Sie machen es günstig.
Billig ist ja auch negativ konnotiert.
Billig ist konnotiert, ne? Genau.
Oh, hab ich das gerade gesagt?
Ja, hast du gerade gesagt.
Negativ besetzt, so.
Du kannst voll mit die Fremdwörter se. Kannst du gut. Die bringen so Investmentfonds unters Volk. Ja, also auch ETFs und Aktienfonds. Die nehmen so ein bisschen die Angst vom Aktienfonds sparen. Aber indem die halt das wahnsinnig einfach verfügbar und schnell verfügbar machen, können die auch, ich sage jetzt nicht alle, können aber auch zur Hektik verleiten. So hin und her macht Taschen leer, das sind ja diese alten Sprüche, ne? Sell a May and go away ist natürlich auch ziemlicher Quatsch im Endeffekt. Also es gibt nicht so, ne? Ich sag nur Trade. Ne? Traden können nur ganz wenige und Traden bringt auch nur ganz selten Vorteile. Der schönste Vorteil ist, wenn du über 10, 20 Jahre in einen Fonds einzahlst und das Ding liegen lässt. So, das ist der Beste. Und insofern hat das auch einen Nachteil. Und die machen natürlich jetzt den Fondspolicen die Hölle so ein bisschen heiß.
Oha.
Oha.
Wieso?
Denn, Schmidt, du bist ja jung, ne?
Oh.
Ja.
Mittleres Alter.
Genau. Stell dir vor, du wärst jung.
Ja.
Genau.
Ich erinnere mich dunkel.
Ich stell mir auch vor, ich wäre jung. Ich bin gerade in meinen Job eingestiegen, krieg so meine ersten Gehälter, hab so die ersten Gehälter auch schön verblasen für tolle Sachen.
Möbel.
Ja, Möbel, ne? Coole Mucke. Mhm. Genau, und sage jetzt, oh, ich will jetzt sparen. Da habe ich natürlich auf der einen Seite Tradeplappe und wie sie alle heißen und auf der anderen Seite könnte ich für meine Altersvorsorge eine Fondspolice abschließen. Mhm. Welche Frage stelle ich mir?
Wie leicht du wieder ans Geld kommst?
Nee.
Nicht?
Nee.
Steuern?
Nee, ganz simpel.
Ja, bitte?
Warum sollte ich in eine Fondspolice sparen? Welche Vorteile bringt mir das?
Ja, gut.
Ja? Das ist wirklich die Frage, die jungen Leute stellen. Und jetzt muss die Fondspolice natürlich sagen, yo, das Pfund, mit dem die wuchern können, ist immer noch der Steuervorteil. Ja. Mhm. Und das andere Pfund, mit dem sie wuchern können, ist die lebenslange Rente. So, beides haben die Neobroker nicht. Aber dann jetzt wieder andersrum. Fondspolicen sind im Verhältnis zu Neobrokern teuer und auch nicht so richtig flexibel.
Das stimmt.
Das ist ein Vorteil und ein Nachteil zugleich. Der Vorteil ist, ich kann nicht hektisch werden, was bei Neobrokern natürlich passieren kann. Ne? Das Ding läuft. Und da ist auch richtig dick der Stempel Altersvorsorge drauf. Meine Fondspolice ist meine Altersvorsorge, da gehe ich also auch nicht ran. Aber der Nachteil ist eben auch, naja, ist halt auch nicht flexibel, ich komme nicht so einfach ran. Mhm. So, und das sind halt so Sachen, das wägen die jetzt ab.
Und wie reagieren da die Fondspolicen drauf?
Genau, jetzt kommen wir nämlich mal, endlich kommen wir jetzt zu den Trends.
Endlich zu den Trends, war ein langer Bogen, aber hey.
Ja, langer Bogen. Aber die Spannung ist schon nicht mehr wirklich, die ist mit Händen zu greifen. Nee, die reagieren natürlich auf diese Mankos, ne? Also die bohren ihre Fondspaletten auf. Schöne Grüße an den Thorsten Dorn von SAM, Smart Asset Management. Die haben sich jetzt zum Beispiel in der Studie angeguckt, was kann man mit den Fondspaletten in Fondspolicen anfangen? Und der hat gesagt, die wachsen, die Fondspaletten. Das heißt, das Fondangebot wird größer.
Jo.
Ja, du hast dann, die können mit einem Neobroker immer noch nicht mithalten. Die haben wahrscheinlich, es gibt ja 7.000, 8.000 Fonds in Deutschland. Aber die brauchst du auch nicht. Aber die Fondspaletten werden erweitert. So, und das ist schon eindeutig. Und die Kosten sinken. Mhm.
Was ja immer ein guter Faktor ist.
Das ist, genau, und das ist ja nun mal das große Problem. Das ist auch das, wo die Verbraucherschützer immer mit drauf rumhacken auf den großen Kosten. Ne? Und die sinken. Und da muss ich jetzt selber nochmal nachgucken. Ich habe da mit dem Manuel vom IVFP mal gesprochen und der hat dann einfach mal in die Datenbank geschaut. Der Mittelwert ist jetzt inzwischen bei Fondspolicen, da sind die Fondkosten mit drin, bei 1,24% pro Jahr. Mhm. Ja? Manche sind sogar schon unter 1%. Und der Manuel, das ist der Manuel Lang, der hat gesagt, die Kosten sinken definitiv. Und das sind natürlich für die Versicherer jetzt nicht so die Bombennachrichten, aber für die Kunden.
Stimmt.
Die Margen werden knapp.
Ja, stimmt.
Das merkt man schon. Mhm. Nächster Trend, was jetzt aber in der Geschichte nicht auftaucht, das habe ich aus Platzgründen draußen gelassen, aber das machen wir dann auch noch.
Was?
Ja. Ja, du hast mir nicht mehr gegeben, ne? Ich hatte nur diese 4 Seiten. So. Wie sagt denn die damals bei uns, Blei kann man nicht pressen. Ne, bin voll, dann voll.
Stimmt.
Sachwerte halten auch verstärkt Einzug. Mhm. Na, da haben wir ja Pangea Live, haben wir ja mit seinen beiden Sachwertefonds hier, der Immofonds und der Energiewendefonds. Die sind ja so ein bisschen vorne weggeprescht. Und dann hast du Swiss Life mit einem LTIF. Das sind ja diese europäischen Sachwerte-Investmentfonds, die jetzt auch für Normalanleger verfügbar sind. Das wird jetzt auch mehr. Das heißt, man muss nicht immer nur einen Aktienfonds nehmen oder einen Rentenfonds, sondern man kann eben auch sagen, ey, ich nehme jetzt einen Fonds, der Wasserkraftwerke hat oder Immobilien oder keine Ahnung, was gibt's denn noch? Windmühlen.
Infrastruktursachen halt, ne?
Infrastruktur, genau. Ja. Vielleicht auch Bahnschienen, du hast Autobahnnetze. Genau,
sowas, ne? Ja.
Was auch schön war, das war auch so ein Ding, ein Campus, meine Güte, war der in Frankreich oder so, komplett aus Holz gebaut. Also so ein nachhaltiges Ding. So, das kann man da nicht auch drin haben.
Bis es abbrennt.
Bis es abbrennt, genau. Also hoffentlich versichert.
Hoffentlich gut versichert.
Ja, ja. Wir kennen da ein paar gute Versicherungen. Also, ne? So, das ist auch ein Trend. Also die bohren da das Angebot auch weiter auf. Da tut sich was.
Okay.
Da tut sich was. Ne? Die nehmen den Kampf an und wollen da ein bisschen was machen.
Tut sich auch was in Sachen Garantien?
Oh, gut, dass du mich fragst. Stimmt.
Hätte ich diesen Text gelesen.
Nein, wirklich. Stimmt. Da haben wir keinen Fortschritt, sondern eher eine Rolle rückwärts. Ich will es nicht als Rückschritt. Rückschritt ist immer so negativ konnotiert. Ne? Nee, es ist eher eine Rolle rückwärts. Und zwar gab es jetzt eine Zeit lang diese dynamischen Hybride, Dreitopfhybride oder Zweitopfhybride, dynamisch. Dynamisch heißt, Da schichtet der Versicherer hin und her zwischen Sicherungsvermögen oder einem Wertsicherungsfonds und den Dingern mit Schmackes, also Aktienfonds. Und zwar immer, wenn die, ich sag mal, die Kacke am Dampfen ist, also wenn es mal wieder knallt, wird gesichert. Und wenn es gut läuft, wenn die Aktienkurse steigen, dann wird wieder ins Risiko gegangen. Mhm. Das nennt man dann dynamisch. Ich nenne es leider prozyklisch. Ich mag es nicht so richtig, sage ich aber nicht so laut. Ne?
Na gut. Mhm.
Ich mag es ja lieber, wenn man Aktien kauft, nachdem sie gefallen sind, aber ja, nur so nebenbei.
Ne? Und wie ist jetzt die Rolle rückwärts dann?
Die Rolle rückwärts ist, dass es wieder zum statischen Hybrid geht. Da hast du zwei Töpfe und die sind fest. Da wird also gesagt, meinetwegen 60% gehen ins Sicherungsvermögen von der Rate und 40% in Aktienfonds. Und die 60% stellen am Ende die Garantie dar, in einer gewählten Höhe. Und das andere sorgt dann für den Renditeaufschlag. Und das ist aber fest, es wird nicht hin und her gehuschelt.
Und warum macht man das? Das hat
warum
ja einen Grund,
man
warum man die dynamischen Hybride erfunden hat.
Ja, weil es die Sicherungsvermögen zerkloppt, mal ein bisschen krass ausgedrückt. Ne? Wenn du hin und her schichtest und inzwischen ist das Volumen einfach sehr groß, dass man es im Sicherungsvermögen merkt. Da wird dann, weißt du, es knallt mal wieder. Also zurzeit knallt es nicht, aber der nächste Crash kommt bestimmt. Der Crash kommt und es wird gesichert. Und dann nimmt plötzlich ein Versicherer so ein paar Millionchen, sagen wir mal 300 Millionen raus aus den Aktienfonds und packt sie ins Sicherungsvermögen rein. Das macht was mit dem Sicherungsvermögen. Ja, da müssen die da plötzlich Anleihen kaufen.
Die, wenn es crasht, natürlich teuer sind.
Richtig, die steigen nämlich. Crashs werden meistens von sinkenden Renditen begleitet. Richtig, das heißt, die Anleihekurse gehen auch noch hoch. Und dann müssen die da kaufen. Und immer in der Gefahr, wieder verkaufen zu müssen. Und das ist der Punkt, dann kaufen die halt Kurzläufer und die sind renditetechnisch ja eher weiter unten als ein Langläufer, ne? Das heißt, da wird, das ist auch wieder hin und her macht Taschen leer. Okay. Ja, und das gefährdet das. Das hat die BaFin auch schon auf den Plan gerufen. Die sagt auch, Leute,
Obacht,
wenn ihr die an, ja, Obacht, wenn ihr die anderen Verträge gefährdet durch eure dynamischen Sachen, dann müsst ihr das aus eigener Tasche zahlen und da hört der Spaß auf. Ne?
Okay. Ah ja, ah, sehr interessant auf jeden Fall.
Ja. Da ist ein bisschen was los. Und ganz im Ernst, ich bin auch eher bei den statischen Hybriden. Die mag ich lieber.
Ja.
Das ist fest, da wird rebalanciert. Das ist schon eher der Ansatz, mit dem ich mich wohlfühle. Aber das ist Geschmackssache.
Das ist Geschmackssache.
Immer.
Na.
Ne? Jetzt habe ich wieder so viel geredet, Schmidt.
Ja, nu. Aber wenn Sie das alles nachlesen möchten, dann können Sie natürlich, nächste Woche kommt das Heft raus, am Mittwoch. Entweder Sie bekommen es eh schon, kann ja sein, dann haben Sie es auf dem Tisch, dann ist es in der Vorsorgerubrik zu finden oder Sie gehen dann auf unsere Webseite und da können Sie sich das gegen Anmeldung auch einfach herunterladen, kostenfrei.
Genau. Kostenfrei und dann halt auch ohne Papieraufwand. Ne?
Das ist genau, sehr nachhaltig.
Schön nachhaltig.
Den
sehr
Link
nachhaltig
verlinke ich nochmal in den Shownotes, dann,
genau,
damit Sie das finden. Ja. Genau. Ja, dann, Mensch. Machen wir mal weiter, ne?
Jojo.
Im Gespräch.
Seit 100 Tagen verantwortet Alexandra Markovic-Sobau als Vorständin nun den Vertrieb und das Marketing von Signal Iduna. Im Interview mit unserem Kollegen Matthias Hess spricht sie über die neue PKV-Produktlinie Privat SI, den Stellenwert von Prävention, Beitragsstabilität und warum künstliche Intelligenz schon heute im Unternehmen eine wichtige Rolle spielt. Das Interview haben wir Ihnen auch nochmal als Interview verlinkt und auch als Video. Sie können sich das also vollumfänglich und in allen Formaten anschauen. Aber jetzt geht's dann los mit der Tonspur.
Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Sehr gern. Seit knapp 100 Tagen sind Sie nun schon im Amt bei der Signal Iduna. Wir haben festgestellt gerade, wie schnell die Zeit vergeht. Schon eingeliebt?
Ja, absolut. Absolut. Jedoch würde ich sagen, auch nach 100 Tagen habe ich noch nicht alles gesehen, was die Signal Iduna zu bieten hat. Oder auch, da wir so einen großen Vertrieb haben und in jeder Ecke Deutschlands auch zu finden sind, habe ich natürlich noch nicht alles gesehen und ich denke auch noch nicht alles erlebt.
Was Sie ja gerade erleben, ist sozusagen die Einführung eines neuen Produktes, nämlich des neuen PKV-Produkts. Nun ist das Angebot an PKV-Vollversicherungen wirklich schon riesig am Markt. Warum bedarf es denn nun drei neue Tarife?
Also ich würde prinzipiell sagen, dass Innovationen oder Neuigkeiten, die auf den Markt kommen, erstmal den Markt bereichern. Also prinzipiell würde ich immer sagen, wenn was Neues kommt, ist es gut, ja, weil wir den Wettbewerb stärken um das beste Produkt. Und ja, warum genau die und warum genau wir? Da würde ich schon sagen, wir haben eine sehr große, tolle Ausschließlichkeitsorganisation. Und da würde ich sagen, primär war es an der Zeit, auch die Tariflinien, die wir haben, die solide und beständig sind, die zu modernisieren und in dem Zuge eine neue Tarifpalette zu bringen.
Okay, dann wollen wir auch den Namen verraten. Die Produktlinie heißt ja Privat SI. Was sind denn so die Highlights oder das Alleinstellungsmerkmal dieser Tarife?
Ja, da es sich um die private Krankenvollversicherung handelt und ja, diese Tarife sind jetzt, ich sage, nicht schnelllebig. Ja. Also die Highlights in meinen Augen einer PKV sind die wirklich Solidität der Kalkulation, die Beständigkeit und im Prinzip, wenn es drauf ankommt, muss die Leistung passen. Ja, also natürlich haben wir viele Elemente, die wir ins Schaufenster stellen, die rund um die Zahnversorgung, Brillenversorgung, Heil- und Hilfsmittelversorgung sich ranken, also die Heilpraktikerleistung beispielsweise in einer besonderen Art und Weise zu finden ist, aber auch sehr viele Service-Elemente, die, glaube ich, auch heute nicht mehr wegzudenken sind, wie Videoberatung oder Betadoc als Service, die dann diesen Versicherungsschutz flankieren und ja, also sich an die Lebenswirklichkeiten heute der Personen anpassen. Ja, also gewisse digitale Elemente sind auch da wieder zu finden.
Wenn neue Tarife auf den Markt kommen, ist es ja manchmal so, dass auch alte Tarife wegfallen. Ist das bei Ihnen auch so?
Naja, also im Neuverkauf, in der Tat, haben wir das Phänomen in der Branche, dass, also es passieren kann, dass eine Tarife geschlossen werden, jedoch sind alle Tarife so kalkuliert, dass die Gemeinschaft, also diese Communities, beständig bleiben. Ich glaube, vielleicht worauf Sie so abzielen, ist, wenn ein Tarif ganz kurz auf dem Markt ist, ja, und diese Gemeinschaft nicht groß genug ist, dann kann es zu Verwerfungen kommen. Aber jetzt würde ich sagen, nach, also nicht über 20 Jahren Tarifgeneration, also der vorangegangenen Tarifgeneration, ist diese Gemeinschaft recht gut. Und dann ist es in meinen Augen jetzt nicht ein komplettes Schließen, dass es dann hermetisch dicht, sondern in diesem Bestand passiert ja natürlich auch noch etwas. Beziehungsweise die Neutarife sind fürs Neugeschäft dann geöffnet und sprechen möglicherweise auch den neuen, modernen Bedarf der Generation, die sich jetzt versichert an. Ja, also ich würde sagen, ja, alles so zu seiner Zeit ist das Motto. Ja.
Wer genau oder was genau ist denn die Zielgruppe für diese neuen Tarife?
Also in der privaten Krankenversicherung aus meiner Sicht, natürlich ist die Zielgruppe erstmal auch breit. Das sind super verdienende Angestellte, das sind Selbstständige. Ja. Wir haben natürlich auch Tarife für Beihilfe oder Beamtenversorgung. Da geht es uns aber, wenn ich das Wort Zielgruppe höre, natürlich primär um, also die Zielgruppen, mit denen wir sehr intensiv zusammenarbeiten, das sind die Handwerker, das sind die Menschen, die zum Handel dazugehören. Und das sind dann, wieder gut verdiente Angestellte oder auch die Selbstständigen, oder auch deren Familienangehörige. Also, das würde ich schon sagen, bezogen auf die Signale Iduna sind wir ganz klar, was unsere Zielgruppenorientierung betrifft. Aber in die PKV, in Klammern auch Zusatzversorgung, passen schon alle.
Okay, Nun ist ja landläufig die Meinung, dass so die PKV eher was für die Besserverdienenden ist, logischerweise, klar, aber halt eben nicht zwingend für die Familie. Haben Sie besondere Leistungen für die Familie eingebaut?
Ja.
Warum und was genau?
Ja, also da würde ich auch sagen, das ist auch zeitgemäß inzwischen das Thema der, die sich darum ranken, wenn man Familie gründet, also beitragsfreie Zeiten als jemand, der die Familie gerade bekommt, oder in Gründung sich befindet. Ja. Das sind in meinen Augen Elemente, die auch eine PKV, die auch ein Teil des Sozialversicherungssystems ist, nicht mehr außer Acht lassen kann. Natürlich sind es auch Elemente, dass bei Krankheiten eine, weiß nicht, Aufsichtsperson oder Hilfspersonal zu Hause hilft, man im Krankenhaus ist. Also diese Art von Elementen ist da, weil sich die PKV an auch diese Herausforderung in den Familien anpassen muss.
Sie die Signal fördert ganz bewusst das gesundheitsbewusste Verhalten seiner Patientenversicherten. Warum?
Also ist absolut wichtig, heute das Thema der Prävention, also nicht nur nach vorne zu stellen, sondern es wirklich auch zu pointieren, zu betonen. Und mit der Signal Iduna Gesundheitswelt wollen wir den Fokus auch auf Vorsorge legen. Und das hat natürlich in erster Linie den Fokus auf unsere Versicherten, die sich bewusst machen, und präventiv an Programmen beispielsweise teilnehmen, sowas wie eine Rückenschule. Das ist ein Beispiel nur aus der Signal Iduna Welt, die hilft, Prävention zu betreiben. Aber die zweite Seite der Medaille, und die gilt nicht nur für die Signal Iduna, sondern die gilt insgesamt für alle Gesundheitssysteme, ob gesetzlich oder privat, ist es eine gute Möglichkeit, die Kosten ja aus dem Gesundheitswesen möglicherweise zu reduzieren. Also vorher Prävention, ja, verhindert in erster Linie ein gewisses Leid, aber in der zweiten Linie auch die immensen Kostensteigerungen.
Bevor wir gleich zu den Reformideen im Gesundheitsbereich kommen, noch eine letzte Frage zum Tarif. Es gibt da diverse Zusatzbausteine. Können Sie da ein, zwei nennen?
Ja, ich nenne meinen Lieblingsbaustein, neben dem Krankentagegeld, was natürlich immer adäquat versichert sein sollte. Bin ich ein großer Fan von Tarifen, Beitragsentlastung im Alter. Also heute schon ja diesen Sparvorgang über die Krankenversicherung machen, den Beitragsentlastungstarif, der ja auch vom Arbeitgeber mitfinanziert und gefördert wird, natürlich hälftig. Und so im Alter wirklich eine echte harte Beitragsreduktion sich selbst, ja, also für diese selbst vorgesorgt zu haben, finde ich, ist ein absolutes Muss.
Kommen wir zu meinem nächsten Thema, was ich eben schon andeutete, eben die Reformen, die es aktuell so anstehen im Gesundheitsbereich, Klinikreform, Primärarztprinzip etc. Wie stehen Sie dazu?
Prinzipiell begrüße ich Reformen. Ja, ich würde sie sogar noch mehr begrüßen, wenn sie schneller, ja, also auch rechtzeitiger kommen würden und wir eine Wirkung dann auch also merken und spüren, weil das Gesundheitssystem, aber auch die Kostenentwicklung bei den privaten Krankenversichern, die ist da. Also aus, naja, nicht einem Grund. Und das ist ja etwas, was gesellschaftlich ja gerade wirkt. Wir haben Themen der Inflation zu verarbeiten. Wir haben natürlich Nachwirkungen oder Folgen aus der Pandemie. Und damit meine ich nicht das Gesundheitliche, sondern viele Themen, die beispielsweise die Pflegekräfte, Vergütungsentwicklung betreffen. Also das sind eine ganze Menge Einflussfaktoren, die zu einer Kostensteigerung getrieben wurden. Jetzt stehen Reformen wie GOE-Reform an, Krankenhausreform an. In meinen Augen ist es sehr gut, also eine positive Absicht ist auf jeden Fall dahinter. Und ich hoffe, dass wir es nicht schaffen, ja, durch Zerreden, durch Kompromisse wieder den Sinn dem rauszuziehen und etwas Bürokratisches übrig zu lassen. Ja. Sind wir alle gefragt, weil die Subventionierung der Systeme aus Steuereinnahmen, glaube ich, ist keine langfristige, nachhaltige Methode. Ja, sprechen wir von einer gesetzlichen Krankenversicherung. Ja. Und man darf es einfach auch, glaube ich, nicht zu romantisch schildern. Alle Wirkungen oder alles, was wirkt in der GKV, wirkt auch in der PKV, also alle Kostentreiber. Also insofern sind wir wirklich auch daran interessiert, dass es gut wird.
Die GKV steckt, Sie hatten es gerade angedeutet, in einer finanziellen Krise. Ist das eine Chance auch für die private Krankenversicherung, halt vielleicht noch Marktanteile zu gewinnen?
Oh, ich glaube pauschal jetzt mal, ne, so oberflächlich gesprochen, nein. Also weil die Ursache und Wirkung dieser ganzen Thematik beruhen nicht auf Mitglieder, sondern das ist eher systemimmanent. Jetzt schauen wir mal, was die Regierung sich da überlegt. Ja, also die Bewegung gerade ist zwar nicht mehr hin zu einer Bürgerversicherung, das Wort habe ich schon lange nicht mehr gehört und das ist auch gut so, aber die Weisheit in Verbreiterung der Einzahler oder der Finanzierungsquellen alleine liegt, ja, das wage ich wirklich stark zu bezweifeln. Ne? Also ich glaube, wir werden nicht umhinkommen, auf die Leistungsausgabenseite zu schauen. Ja. Und jetzt, ne, in der Antwort verbirgt sich natürlich die Antwort, dass das mit dem Wettbewerb dann wenig zu tun hat. Also da würde ich fast sagen, sind wir gemeinsam, ne, also gemeinsam auf derselben Seite und werden mit den Leistungserbringern, ja, in diesen vielleicht Systemen, die wir uns dort auch aufgebaut haben, werden an diesen arbeiten und an denen gemeinsam wirken.
Ja. Wenn man jetzt einmal auf den Vertrieb schaut, ist das denn für den Vertrieb dennoch ein Aufhänger, um die PKV sozusagen stärker ins Beratungsgespräch mit einzubinden?
Absolut, absolut. Also ich natürlich von diesem Stuhl aus rate ich jedem, der sich privat versichern kann und möchte, in die private Krankenversicherung zu kommen, weil das System in meinen Augen einfach nachhaltiger ist. Ja, also wir kalkulieren auf die Gemeinschaft und das hält, ja, also die Kalkulation halten, das ist ganz wichtig. und das ist zukunftsfähig. Ja. Und jeder, der möglicherweise vielleicht durch eine Veränderung in seinem Gehalt vor der Frage steht, ob er zurück in die gesetzliche Krankenversicherung geht, weil man hat ja ein Befreiungsrecht, da würde ich auch appellieren. Also bitte von diesem Recht Gebrauch machen und in der PKV bleiben. Ich stehe dafür, seit 30 Jahren.
Okay. Steigende Beiträge sind ja nicht nur in der GKV ein Thema, sondern absolut, möglicherweise auch in der, oder auch in der PKV.
Ja.
Wie sieht's denn bei der Beitragsstabilität bei der Signal Iduna aus?
Ja, also das eine sind Beitragssteigerung, das andere Beitragsstabilität und das ist etwas, was relativ ist. Ja. Wir zwei hatten ja ein kleines Vorgespräch und wenn wir über Inflation geredet hätten aus diesen Zeiträumen, über die wir geredet haben, dann wären wir schon beim Eispreis, glaube ich, sehr erstaunt, was wir heute zahlen und wie es damals ausgesehen hat. Und ich glaube, das ist dabei zu berücksichtigen. Wir haben relative Preissteigerungen, die völlig angemessen sind, also wo sich der Bürger, glaube ich, gar nicht wundert. Und in dieser, also unter diesem Blickwinkel, ist die PKV beitragsstabil. Natürlich erleben wir Preissteigerungen und die haben etwas damit zu tun, dass die PKV davon lebt, das ist unser Leistungsversprechen, dass medizinische Neuentwicklungen, also die Forschungsergebnisse, die dann in Medikamenten oder Therapien münden, dass wir das auch zahlen.
Ja.
Natürlich die gesamte Thematik der Diagnostik und Richtung jetzt KI und Digitalisierung, die spielt auch damit rein. Und das wäre nicht möglich in meinen Augen ohne Hilfe durch Investitionen in Forschung, aber auch durch so einen Leistungserbringer. Also wir bezahlen die Leistungen, die dort herkommen. Und da haben wir in den letzten Zeiten viel Fortschritt gesehen und der will dann auch bezahlt werden.
Okay.
Also ja, wir werden Beitragssteigerungen erleben. Das ist wirklich kein Geheimnis. Auch im Verband würden Sie, glaube ich, die gleiche Antwort bekommen.
Sehr schön. Und wir kommen langsam zum Ende und bei uns in den Interviews mittlerweile kein Interview mehr ohne eine Frage nach der künstlichen Intelligenz.
Ja.
Kommt diese auch bei der Signal Iduna und speziell auch bei der PKV irgendwie zum Einsatz?
Speziell in der PKV würde ich erstmal es nicht als ersten Schritt, Schritt sehen. Jedoch, bei unseren Mitarbeitern, die nicht nur in der PKV arbeiten, sondern im ganzen Unternehmen, haben wir bereits mit COSI ein System, eine künstliche Intelligenz, die gekapselt ist für die Signal Iduna, in der wir beispielsweise schon alle Tarifwerke der Krankenversicherung drin haben und die KI uns schon hilft, sehr schnell Frage-Antwort-Systematik zu der richtigen Antwort zu kommen und auch davon profitieren unsere Vertriebspartner. Also ja, die ersten Schritte sind da gemacht und wir werden weiter vorangehen.
Da schauen wir ganz gespannt drauf. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Markowitsch-Obau. Bis zum nächsten Mal.
Die News der Woche.
Die Deutschen plagen vermehrt Sorgen um ihre Finanzen. Laut einer aktuellen Studie des Marktforschers Heute und Morgen machen sich 66% der Bürger Gedanken über die Inflation. 59% befürchten steigende Lebenshaltungskosten und 49% einen sinkenden Lebensstandard.
Solch eine Unsicherheit ist, wie wir alle wissen, nie gut. Und entsprechend wirkt sie sich auch aus. Die Menschen suchen nach Sparpotenzial. Und immerhin 19% sehen das am ehesten bei den Versicherungskosten. 16% der Befragten haben konkret vor, ihre Versicherung zu kündigen, zu wechseln oder Leistungen zu reduzieren. Besonders betroffen sind Autoversicherungen, Reiseversicherungen und Rechtsschutzversicherungen.
Wenn es nicht die Kündigung des Versicherungsvertrags sein soll, dann versuchen viele Versicherte zumindest ihre Kosten zu senken. Beliebte Strategien sind dabei höhere Selbstbeteiligung, reduzierte Leistung oder gewechselter Tarif und der Vergleich von Versicherungsanbietern.
Übrigens erhöhen 15% der Befragten auch ihre Absicherung, um zusätzliche Sicherheit zu gewinnen, etwa durch Zusatzpolicen. Die Studie zeigt also, die Reaktionen der Verbraucher sind ambivalent zwischen Sparen und mehr Absichern.
Politik und Branche diskutieren derzeit, ob Versicherungsschutz vor Elementarschäden für private Hauseigentümer zur Pflicht werden soll. Damit wären sie nicht nur etwa gegen Sturm und Hagel versichert, sondern auch gegen Hochwasser, Starkregen und Überschwemmung. 57% der Wohngebäude in Deutschland haben das schon.
Offenbar wäre so eine Pflicht auch für Kommunen keine schlechte Idee, wie eine aktuelle Studie der Universität Hohenheim im Auftrag des Versichererverbands GdV nahelegt. Darin wollte der Verband von Gemeinden in Baden-Württemberg, Hessen und Thüringen wissen, ob sie ihre Gebäude gegen Elementarschäden versichert haben.
Die kurze Antwort, nee, nicht wirklich flächendeckend. In Baden-Württemberg gaben immerhin 70% der Gemeinden an, für ihre Gebäude eine Elementarschadenversicherung abgeschlossen zu haben. In Thüringen waren es hingegen nur 55% und in Hessen sogar nur 50%. Weniger als bei den Wohnhäusern.
Die Studie dreht sich auch um das sogenannte Samariter-Dilemma. Geschädigte hoffen einfach, dass ihnen Bund und Länder mit staatlichen Hilfen beispringen, im Ernstfall. Auch die Gemeinden? Ja, und zwar in beträchtlichem Maße.
In Hessen wollen 31% der Kommunen unversicherte Schäden durch Geld von Land oder Bund bezahlen. In Baden-Württemberg gaben das sogar 48% an. In Thüringen sogar 60%. Bisher ging der Plan in einigen Fällen auch auf. Als Beispiele nennt die Studie die Aufbauhilfe 2021, die Hochwasserhilfe Saarland 2024 und das Bayerische Hilfsprogramm Hochwasser 2024. Da floss nicht nur der Fluss, sondern anschließend auch Steuergeld.
Autoersatzteile wie Scheinwerfer, Stoßfänger und Windschutzscheiben sind wieder mal teurer geworden. Das zeigt eine Auswertung des Gesamtverbands der deutschen Versicherungswirtschaft, kurz GDV. Zwischen August 2024 und August 2025 sind die Preise im Schnitt um knapp 6% gestiegen. Bei einzelnen Teilen wie Vordertüren und Motorhauben sogar um rund 8%, sagt Jörg Asmussen, Hauptgeschäftsführer des GDV.
Seit 2015 haben sich die Ersatzteilpreise damit um mehr als 80% erhöht. Zum Vergleich, der Verbraucherpreisindex, also die normale Inflation, legte in dieser Zeit nur um rund 30% zu. Kleiner Unterschied. Kofferraumklappen und hintere Seitenwände seien heute etwa doppelt so teuer wie vor 10 Jahren, so der GDV.
Für die Autoversicherer führen die steigenden Ersatzteilpreise zu deutlich höheren Reparaturkosten bei Unfällen. Im vergangenen Jahr betrug der durchschnittliche Sachschaden in der Kfz-Haftpflicht eines Pkw rund 4.250 Euro. Das sind 7% mehr als im Vorjahr, so Asmussen. Neben den teurer werdenden Ersatzteilen treiben auch die steigenden Stundensätze von Kfz-Werkstätten die Reparaturkosten weiter nach oben. Das haben wir im letzten Podcast schon berichtet. Diese übersprangen zuletzt erstmals die 200-Euro-Marke.
Die seit Jahren steigenden Reparaturkosten wirken sich spürbar auf die Finanzen der Kfz-Versicherer aus. Wundert jetzt nicht wirklich. In den vergangenen 2 Jahren verzeichnete die Branche versicherungstechnische Verluste von nahezu 5 Milliarden Euro, berichtet der Verband. Viele Kfz-Versicherer haben ihre Beiträge in der Folge erhöht. Für das Jahr 2025 rechnet der GDV mit einer Rückkehr der Sparte in die versicherungstechnische Gewinnzone, geht aber von weiterhin hohem Preisdruck aus.
Das Marktforschungsinstitut YouGov wollte in einer aktuellen Umfrage erfahren, wie die Menschen in Deutschland Versicherungen vergleichen. Rang 1 überrascht nicht wirklich. Mit 44% Zustimmung sind es Vergleichsportale wie Check24 und Verivox, die am Ende digitale Makler sind. Immerhin nutzen auch 19%, also fast jeder Fünfte, Versicherungsvermittler, um Versicherungen zu vergleichen.
Die Umfrage führte YouGov im Rahmen der Serie Fragen des Tages durch. Teilnahmen daran über 17.000 Personen ab 18 Jahren. Unterteilt man die Befragten in Gruppen, zeigen sich bei Geschlecht, Region und Partei kaum nennenswerte Unterschiede. Im Alter hingegen sehr wohl. Allerdings nicht so, wie man erwarten würde. Denn die Zuneigung zu Vergleichsportalen ist ausgerechnet in der digital affinen jüngeren Kohorte besonders gering. Nur 38% der bis 24-Jährigen nutzen sowas. Zum Vergleich, in den Gruppen 35 bis 44 Jahre und 45 bis 54 Jahre, also so im mittleren Alter, sind es 48%, 10 Prozentpunkte mehr.
Überdurchschnittlich stark nutzen die jungen Leute hingegen künstliche Intelligenz, zum Beispiel ChatGPT und Gemini. 11% suchen dort nach Rat. Die Generation Ü55 ist hingegen nur zu 2% dabei.
Und das war es mit dieser Podcast-Folge. Abonnieren Sie die Woche doch gleich auf einer der gängigen Plattformen und hinterlassen Sie dort auch gerne eine Bewertung.
Dann hören wir uns auch garantiert am kommenden Freitag wieder. Bis dahin gilt wie immer, bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.